mitten aus der Partyzone Mallorca und der Sportzone Regensburg die 101. Folge des Bestzeit-Podcasts von Philipp Flieger und Ralf Scholt.
Ja, ihr hört das vielleicht. Ich bin umgeben von leichter Techno-Musik. Also noch ist es leichte Techno-Musik, aber ein bisschen lebhaftes Surrounding, weil Netz gibt es Kenia-Style, ja, nur im Foyer. Also wir müssen mal hoffen, dass es alles hält. Ja, Philipp, so sieht das aus, ne? Ja, Malle ist nur einmal im Jahr und dann
absolut
ist nicht mal im Internet.
Man muss arbeiten, wie die Situation das eben erfordert. Und wir geben uns natürlich Mühe, dass wir unseren Streak hier nicht unterbrechen. Deswegen sind wir natürlich auch in der Vorbereitung, euch an diesem Freitag eine neue Folge zu präsentieren. Heute tatsächlich relativ früh. Heute ist nämlich mal Dienstag, ein bisschen ungewöhnlicher Tag für uns aufzunehmen. Bei Ralf scheint auf jeden Fall mal die Sonne, das sehe ich auf jeden Fall, wie es ins Foyer reinscheint. Es ist ein bisschen hallig, habe ich zumindest auf dem Ohr und man hat auch vor ein paar Kids gehört, aber das müssen wir jetzt heute einfach mal mitnehmen, weil, wie Ralf schon sagte, hilft ja nichts, wenn auf dem Zimmer die Verbindung zu schwach ist, dass wir eine Aufnahme machen können, dann scheut sich Ralf natürlich auch nicht, Mikro und Equipment einzupacken und sich in der Hotellobby zu platzieren. Und das ist sozusagen unser Setup für heute, damit wir am heutigen Freitag sozusagen, also wir reden jetzt wenn ihr das hört, also dass dieser Freitag auch wieder eine Folge möglich ist. Und wir haben ja einiges ja noch aufzulösen. Wir haben euch nicht vergessen. Wir haben inzwischen mit großem Erstaunen festgestellt, wie viele Leute hier an unserer Strava-Challenge mit Coffee Circle inzwischen teilnehmen. Aber dazu später mehr. Auch der Modus, wie wir dann die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt geben, werden wir später mit unserem Gast besprechen. Den wollen wir jetzt aber noch nicht nennen. Das kommt dann später noch. Und Ralf, du genießt die Sonne und bist guter Dinge hoffentlich auf Malle hier Radkilometer zu sammeln.
Also tatsächlich bin ich ja bei dem jetzt endlich wieder stattfindenden turnusgemäßen Ostercamp für Triathleten. Ja, Triathlon, nochmal für alle, die es nicht so genau auf dem Schirm haben, ist nicht das mit dem Gewehr auf dem Rücken und dem Schießen. Ja, Philipp, das ist nicht so, ja, das heißt Biathlon, sondern es ist das mit dem Schwimmen und Radfahren.
Zum Glück ist die Folge mit Patrick noch nicht so lange her, ich habe das noch halbwegs genau präsent.
Oh, da habe ich übrigens zwischendurch auch einen Studiobesuch von Patrick erlebt. Ja. Ich sage nichts über Kollegen. Ne? Sowieso alles, was mit Schelte und Kritik und so zu tun hat, lassen wir heute weg, weil wir lassen uns nicht die Laune verderben. Und Puls hatte ich heute schon am Berg. Ich brauche jetzt keinen mehr. Ja. Nee, also tatsächlich ist das zwar ein radorientiertes Trainingslager, aber es wird selbstverständlich auch gelaufen, völlig überraschend. Aber ich habe das so clever gelegt, dass ich jetzt den langen, anstrengenden Lauf nach den 4,5 Stunden Radfahren nicht mitmachen muss, damit ich für euch, ihr Lieben, hier diese Aufnahme machen kann. Das ist, fand ich jetzt von mir, wahnsinnig schlau eingefädelt.
Optimal.
Das wird jetzt meine wahnsinnige Stärke im Laufen nicht noch weiter verstärken, aber egal.
Ja,
wie weit bist du denn? Du hast jetzt nur noch eine gute Woche, ne? Eigentlich sind also eigentlich ist alles getan. Jetzt musst du nur noch auf dich aufpassen.
Genau, ja. Also es stellt sich schon so langsam so ein bisschen eine Vorfreude ein. Peu à peu guckt man dann ja schon mal jetzt langsam, aber sicher Richtung Hamburg. Der letzte lange Lauf, der ist letzten Sonntag gewesen. Der war auch nochmal ordentlich, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall sich auch relativ gut angefühlt. Jonas Fischer, den ja einige von euch hier auch schon kennen, weil er regelmäßig auch bei den Marathons bei mir mit dabei ist oder ja auch schon ab und an im Trainingslager, der hat mich dankenswerterweise bei wirklichem Sauwetter auf dem Rad begleitet. Da hat er mir tatsächlich auch ein bisschen leid getan. Also hat er mir fast noch ein bisschen mehr leid getan, wie ich mir leid getan habe am Sonntag, weil es war...
Ach so war die Herausforderung,
dass es war windig. Es war sehr windig. Und ich konnte mich aber trotzdem ganz gut hinter seinem oder in seinem Windschatten verstecken, auch wenn ich trotzdem, wenn er auf dem Crosser fährt, ich bin größer als er auf dem Rad ist. So, ne? Also das war jetzt nicht perfekter Windschatten, aber es hat auf jeden Fall geholfen, so die richtige Pace zu setzen. Und wir konnten natürlich auch nochmal die Marathonverpflegung entsprechend durchexerzieren. Also das hat auf jeden Fall alles nochmal gut hingehauen und gibt natürlich nochmal ein bisschen Sicherheit und Rückenwind im Hinblick auf Hamburg. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass ich morgen, also am Mittwoch, ziemlich genau dann 10 Tage vom Rennen, 11 Tage vom Rennen, nochmal irgendeine kleinere, vermutlich Tempoeinheit machen darf. Ich warte noch auf Renatos Rückmeldung. Mit dem habe ich sowohl am Sonntag geschrieben, als auch eigentlich heute noch mal einen kleinen Reminder geschickt, was ich eigentlich morgen machen soll. Ist das ja noch nicht so konkret gewesen am Sonntag. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr richtig krass sein, weil, wie du schon sagtest, Ralf, geht es jetzt ja darum, hoffentlich gesund zu bleiben bis Sonntag. Und ansonsten ja peu à peu eher so ein bisschen schon die Akkus ein bisschen aufzuladen und nichts Verrücktes und nichts Dummes mehr im Training zu machen, weil der Großteil der Arbeit ist getan und ja, das muss man jetzt dann einfach alles auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Und da geht es ja vielen von euch wahrscheinlich genauso. Ich habe ja schon gehört, dass einige von euch logischerweise auch in Hamburg am Start sein werden. Da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch schon drauf, vielleicht den einen oder anderen von euch Freitagnachmittag wahrscheinlich auf der Messe noch zu treffen. Tatsächlich habe ich mit den Jungs von In Silence ausgemacht, dass ich zumindest mal ein halbes Stündchen bei ihnen am Stand vorbeischauen werde. Wir haben noch nicht die genaue Zeit terminiert, da müssen wir mal gucken, weil ich auch noch nicht die...
Ein paar neue und vor allem ein paar saubere Socken mitnehmen.
Ja, tatsächlich waren ja auch, das ist ja heutzutage auf Instagram auch sehr krass, man wird ja sehr genau gescreent und auch im YouTube-Video haben ja natürlich sehr viele von euch das natürlich bemerkt, dass ich in Berlin beim Halbmarathon Socken anhatte, die so nicht zu kaufen gibt bei InSilence. Was hat es wohl damit auf sich? Oh. Womöglich arbeiten wir daran, demnächst einen freshen neuen, ja, Style, ein neues Update von meinen beiden Sockendesigns rauszubringen. Und ein Schelm, wer sich jetzt vielleicht denkt, jetzt hat er ja schon ein schwarzes Design getragen. Möglicherweise wird beim Hamburg-Marathon ein anderes Design schon zu sehen sein. Aufgrund von Produktions-, wie soll ich sagen, Zusammenhängen sind die Socken noch nicht im Shop. Aber wir arbeiten daran, dass sie so schnell wie möglich im Shop sind. Und wir werden wahrscheinlich übergangsweise versuchen, noch eine Pre-Order-Funktion einzurichten. Da werde ich aber nochmal Rücksprache halten mit den Jungs in Hamburg. Das heißt, wem die Socken gefallen, so wie er sie dann auch gesehen hat, sowohl in Berlin als auch in Hamburg und beim ersten Drop direkt zuschlagen möchte, der hat dann wahrscheinlich die Möglichkeit, hoffentlich kriegen die das hin, aber ich gehe mal davon aus, dass die wissen, wie man sowas einrichtet, dass man so eine Vorbestellung schon machen kann, damit das dann auch zeitnah an euch direkt ausgeliefert wird. Und ja, ein bisschen Farbmix mehr. Es ist nicht nur pink, es ist auch so ein Neongelb noch mit drin. Generell Neonfarben finde ich eigentlich sehr, sehr cool und sieht man jetzt ja auch vermehrt wieder. Von dem her bin ich mal gespannt, was ihr da noch zum anderen Design in Hamburg sagt. Und wer mich, wie gesagt, treffen will, Freitagnachmittag auf der Messe. Nicht so lange, ich will mich auch ausruhen, aber wir werden gucken, dass, ja, ich zumindest ein halbes, dreiviertel Stündchen irgendwo bei denen am Stand bin. Und wenn wir genau wissen, wann und wenn ich weiß, wie das mit der PK davor noch läuft, da warte ich gerade noch auf Infos von den Veranstaltern, dann werde ich das natürlich entsprechend noch irgendwie wahrscheinlich auf Instagram kommunizieren.
Also sonst sagst du Bescheid, hier ist immer Flohmarkt zweimal die Woche und dann fällt mir da schon was zu ein.
Ne? Zweimal die Woche hier bei dir drüben oder...
Ja, in Arta. Ne? Das ist im Nordosten der Insel. Ja, sehr schöne Stadt mit einer Burg und so, mit einer sehr schönen Altstadt. Und da gibt es einen Flohmarkt, da gibt es alle möglichen Sachen. Da finde ich sicher auch ein paar Socken für dich.
Ja, wahrscheinlich auch. Ja, wie lange bist du denn noch in Malle oder auf Malle vielmehr, Ralf?
Also ja, tatsächlich.
Zwei Wochen hast du gesagt, oder?
Zweiwöchiges Camp, genau. Ne? Da gilt es halt auch ein bisschen, die Kräfte zu dosieren. Ja, ich kann euch schon mal sagen, das mit dem langsam Laufen ist auf jeden Fall in der Triathlon-Szene, zumindest hier bei den Leuten, noch nicht angekommen. Wir können jetzt inzwischen langsam Radfahren, was auch eine Überwindung ist für viele. Aber langsam laufen wollen sie noch nicht so gerne. Da geht es dann gleich halt immer ab. Da müssen wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, wobei das tatsächlich von der sportlichen Leitung hier wissenschaftlich gestützt wird. Excuse me. Thank you. It's no need to shout, thank you.
No, we lost the guy.
Yeah, that's fine, but don't shout. Ja, klar, jetzt werde ich schon von Engländern beschimpft, der hier schon seit einer Viertelstunde rummacht und seine Kinder sucht. Aber dass man hier rumbrüllt und Leute beschimpft, davon wird er die Kinder nicht wiederfinden, nehme ich mal an.
Das ist heute eine herausfordernde Aufnahmesituation auf jeden Fall.
Absolut. Ne? Deshalb ist sehr lebendig heute die Aufnahme, hier mitten im Leben drin. Ja? Von Engländern beschimpft, von Leuten angestarrt. Das ist alles dabei heute. Ja,
ja.
So ist Malle.
Ne? Musst du mit allem rechnen. Ehrlich. Aber ich dachte, bei dir ist das nicht auch so ein Sporthotel quasi wie Club La Santa so in dieser Geschichte? Doch schon, okay.
Das ist schon so, ja. Also hier gibt es unterschiedliche Triathlon-Gruppen, aber auch sehr viele Tennisspieler tatsächlich. tatsächlich. Das ist hier mit einer sehr großen Tennisanlage und sehr viele Leute, die mit Tennisclubs hier sind. Auch sehr international. Also die Engländer habt ihr gerade schon gehört, die können astrein fluchen.
Ja, sympathisch.
Auch Holländer, relativ viele Franzosen, einige polnische Athletinnen und Athleten. Also es ist eigentlich wirklich eine coole Mischung hier und es ist vor allen Dingen auch was das Essen angeht, komplett auf Sportler eingestellt. Also man kriegt 10 verschiedene Ölsorten. Ist hier noch nicht dazu übergegangen worden, die zu klauen, weil die jetzt irgendwie wertvoll sind oder man damit seinen Diesel betanken könnte. Dann halt eine riesen Bar mit extra Gewürzen und alle möglichen Formen von Gemüsen und Salaten und Kohlenhydraten. Also es ist schon sehr darauf abgestimmt. Es ist sehr, sehr cool. Ne? Eigenes Schwimmbecken zum sportlichen Schwimmen, also nicht zum Baden, sondern zum Sportschwimmen mit Leinen gezogen drin.
Ja. Okay. Und das ist das Camp, wo du jetzt bist, wird aber auch angeboten von Hannes Hawaii Tours, die,
genau.
Die ja generell da sehr umtriebig sind in dem ganzen Triathlon-Game.
Ja. Ja.
War nicht Nils Görke mit denen auch auf seinen zusammen
genau. Nils Görke Trainings- könnt ihr gerne ja nochmal nachhören, eine unserer sehr gut laufenden letzten Folgen. Der gehört auch zu dem Chor der sportlichen Leiter, aber der macht meistens die Camps auf Fuerteventura ein bisschen früher im Jahr.
Okay.
Aber ich weiß, dass er auch einige Leute auf den Hamburg-Marathon vorbereitet. Mhm. Ja, also da sind auch ein paar sehr, sehr gute Leute aus den Altersgruppen dabei. Ja. Sag mal, und wenn wir schon beim Marathon sind, ja, also wir hatten ja viele aufregende Dinge in den letzten Wochen. Der Hamburg-Marathon steht vor der Tür, der Hannover-Marathon und die deutschen Meisterschaften haben ja stark nachgewirkt. Wir haben euch ja im Laufe der Woche mit den Updates da schon mal mitgenommen. Haben wir alles auf ndr.de/sport und bei sportschau.de dargelegt. Das waren aufregende Zeiten, auch so regelkundetechnisch ist das ja immer spannend, wenn man so in die Feinheiten der Leichtathletik vorstößt und des Laufens vorstößt. Ist das schon cool, ja, weil es gibt immer wieder Feinheiten, also die ich auch nicht wusste, ganz ehrlich, ja, dass man sich dann halt da nochmal mit Dingen auseinandersetzt, ja, also wie lange zum Beispiel ein vermessener Kurs einen offiziellen Marathonstandard behält, 5 Jahre, wusste ich auch nicht vorher, dann muss ein Kurs wieder neu vermessen werden, ja, dass es unterschiedliche Kategorien von Vermessungsmenschen gibt, die halt überhaupt die Lizenz haben, eine Vermessung zu machen. Da gibt es halt A, B und C Kategorie. Also wusste ich auch nicht. Also es ist schon spannend.
Ne? Das war tatsächlich sehr spannend, denn diese Woche, und das haben jetzt die meisten von euch wahrscheinlich, wenn die Folge online geht, ja schon mitbekommen, gab es ja eine Menge Aufreger nochmal um den Hannover-Marathon. Es gab auch sehr reißerische Überschriften in der Bild-Zeitung, die man jetzt so vielleicht, weiß ich nicht, schon als extrem übertrieben, glaube ich, darstellen kann.
Da ist ja Subjekt, Prädikat, Objekt semantisch völlig wieder durcheinander geraten. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht doch wieder Puls kriege.
Das ist richtig. Und vor allem, dass Hendrik Pfeiffer da ja nicht gut weggekommen ist, obwohl das ja vollkommen, also eher in der Unschuldssituation war, denn offensichtlich ist die Spitzengruppe und auch die zunächst dahinter laufenden Athletinnen und Athleten sind fehlgeleitet worden, also haben nicht die offizielle Marathonstrecke verfolgt, so wie das sich gehört hätte. Da gab es wohl wahrscheinlich einen Streckenposten, der das nicht auf dem Schirm hatte, dass das jetzt irgendwie schon die Marathonläufer sind. Ich weiß nicht, wie in Hannover da der Turnus war, wer zuerst rennt, Halbmarathon oder Marathon. Auf jeden Fall haben die Marathonstrecke verlassen und ein kürzeres Stück sozusagen zurückgelegt. Und die Bild-Zeitung hat natürlich draus gemacht, dass der Sieger des Hannover-Marathons abgekürzt hat. Das impliziert ja, dass es eine willentliche Entscheidung war. Ich glaube nicht, dass Hendrik Pfeiffer das während des Rennens wahrscheinlich gemerkt hat, sondern der wird dem Führungsfahrzeug nachgerannt sein. Das Führungsfahrzeug wurde wohl fehlgeleitet und danach auch die ersten 30, 40 Athletinnen und Athleten vermutlich. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass jetzt diese Strecke in Hannover nochmal nachvermessen werden musste, um eben festzustellen, ob das überhaupt noch die volle Streckenlänge war. Denn es sind nun mal 42,195 Kilometer nötig, dass das als Marathon zählt und dass die erbrachten Leistungen auch überhaupt bestenlistentauglich sind, geschweige denn für irgendwelche internationalen Qualis herangezogen werden können. Und das war ist diese Nacht erfolgt, deswegen hat Ralf heute am Dienstag ja auch da mal ein kleines Statement nochmal rausgebracht. Sie haben Wie haben Sie es jetzt trotz der Verkürzung sozusagen, also trotz der nicht komplett gelaufenen Strecke, waren es jetzt 42,196 Kilometer, also genau ein Meter mehr als nötig, damit das alles noch regelkonform ist. Und ja, ich kann mir vorstellen, für die betroffenen Athletinnen und Athleten waren das jetzt vielleicht mal doch sehr stressige ein, zwei Tage. Denn stellt euch vor, ihr bereitet euch irgendwie 3-4 Monate auf dieses Rennen vor, um euch vielleicht ja auch irgendwie international für die Europameisterschaften in München oder die Weltmeisterschaften in Eugene zu qualifizieren. Lauft die Qualifikationszeit und stellt dann am Ende fest, ja, wegen einem Fehler der Veranstalter ist irgendwie, fehlen euch 50 Meter und eure Zeit hat keinen Bestand. Das wäre natürlich ein großes Problem gewesen. Und ja, für die Athletinnen und Athleten war das jetzt natürlich, glaube ich, erstmal ein Aufatmen. Und ich weiß nicht, wie die Hannoveraner das zukünftig sicherstellen wollen, dass auch die Marathonstrecke gelaufen wird. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so schwierig, aber ja.
Ja, das ist ganz einfach, weil sagen wir mal, dieser Vorfall, der natürlich unschön war, aber also ich fand, dass es jetzt zumindest von der Hannoveraner Seite sehr offen aufbereitet worden ist, die da auch jetzt kein großes Versteckspiel draus gemacht haben, auch wenn es sicher so war, dass etliche der Betroffenen lange nicht wussten, sind wir jetzt fehlgeleitet worden oder nicht. Weil nicht ganz klar war, bis wohin die Fehlleitung noch Bestand hatte. Es war nach meiner Kenntnis bis zur dritten Frau inklusive. Ne, Katja Fischer war, glaube ich, die erste, die dann in den richtigen Bereich geleitet worden ist. Also das war lange ein bisschen unklar. Dann gab es halt ein bisschen Aufregung, wer kommuniziert das jetzt und so weiter. Aber das ist dann manchmal ein bisschen mit Verzug, weil eben die Klarheit erst hergestellt werden musste. Das dauert dann halt mal 2,5 Tage, um das klarzuziehen. Aber auf der anderen Seite, alle Details könnt ihr da in den Links, die ich genannt habe, bei ndr.de und bei sportshow.de nachlesen. Da sind auch Heli-Aufnahmen dabei, da könnt ihr euch das anschauen, wie das war, als die Fehlleitung stattfand. Aber unter dem Strich fand ich schon die Diskussion auch interessant, dass dann so eine Haltung aufkam, ja, die hätten es ja sowieso geschafft oder dann sollen sie 10 Sekunden draufschlagen oder so.
Ja,
das ist bei einer exakten Sportart der Leichtathletik ein bisschen kompliziert. Ja, also ich meine, da verstehe ich auch jetzt den Geist unserer Sportart nicht, ja, weil es geht dann schon um Sekunden, respektive auf der Bahn ja dann um Hundertstelsekunden.
Klar.
Und du weißt selber, wie das ist, wenn man Normen knapp verfehlt, ja, oder sehr knapp verfehlt, dann ist das natürlich halt einfach extrem bitter. Nur irgendwo muss ja eine Grenze gezogen werden, ja. Und was ist dann diese Grenze? Und was heißt das für die anderen? Weil es ist ja auch eine Form der Gerechtigkeit im Vergleich zu anderen Starterinnen und Startern und im Vergleich zu anderen Veranstaltungen. Deshalb eben auch diese Messung. Das ist natürlich keine hundertprozentige Exaktheit wie auf einer Tatanbahn mit einer Runde, weil nun mal jede Stadt ein bisschen anders aussieht. Ne? Dazu kommt natürlich auch noch, was ja nur im Gesamtgefälle zum Beispiel niedergeschlagen ist. Wie viele Steigungen und Gefallstrecken sind denn da drin in so einem Kurs? Ja, deshalb zum Beispiel ist ja Boston nicht bestenlistenfähig. Ja, da ist ja schon mal Weltrekord gelaufen worden, also von der Zeit her, aber der war eben nicht bestenlistenfähig. Jeder, der da hingeht, weiß das aber vorher.
Genau.
Nur wenn du zu den deutschen Meisterschaften nach Hannover kommst und denkst, okay, das ist eine sauber vermessene Strecke. Die Strecke ist allerdings vor einigen Jahren vermessen worden. Da ging es um die Halbmarathon-DM. Und dann ist dieses Ziel, was damals gelegt wurde für die Halbmarathon-DM, als Marathonziel auch definiert worden. Das war jetzt das Glück, ja, weil dadurch entstand ein zusätzlicher Puffer, der diese Zeiten da erhalten hat.
Noch legitimiert hat.
Ja, bist du schon mal fehlgeleitet worden bei irgendeinem Lauf?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich
wahrscheinlich immer so fertig, schon, dass du dich gar nicht dran erinnern kannst.
Nein, ich glaube schon mal irgendwo, aber ich glaube, es war zum Glück bei mir nie jetzt was wirklich Wichtiges, Entscheidendes. Also es war jetzt nie ein Rennen, wo es um wahnsinnig viel gegangen ist. Ich glaube, wenn man bei einem Volkslauf vielleicht mal, wahrscheinlich in sehr viel jüngeren Jahren, aber natürlich bei so einem Ausmaß. Ich meine, generell ein Marathon von der Größenordnung erfordert ja schon eine gewisse professionelle, wie soll ich sagen, Veranstaltungsmanagement logischerweise auch. Ich frage mich trotzdem eins, ich bin natürlich noch nie in Hannover gelaufen, deswegen absolute Laienfrage, ist denn da keine Ideallinie angezeichnet? Weil sowohl in Hamburg als auch in Berlin, bei Halb und beim Marathon hast du ja eine Ideallinie. Also ich bin tatsächlich den ganzen Berliner Halbmarathon auf dieser grünen Linie gelaufen. Also das kannst ja auch nicht falsch laufen eigentlich. Also
ja, also tatsächlich, die Ideallinie ist natürlich eine ideal vermessene Linie. Das ist nicht die kürzeste Linie zwischen A und
B. Okay, also dann lass mich korrigieren, Ralf. Ich bin natürlich im weitesten Sinne die grüne Linie gelaufen, außer ich konnte bei Kurven schneiden. Dann bin ich natürlich links dieser oder rechts von dieser Linie gelaufen. Aber ich sag mal, die Linie war ja immer im also die hat sich ja durchgezogen, du hast ja immer diese Linie gesehen mit den drei Strichen.
Übrigens, genau für diese Abweichung nach links und rechts in Kurven ist der Puffer eingebaut.
Genau.
Bei der Vermessung.
Ja? Genau.
Nein, es gab eine blaue Linie und eine rot-orangene Linie für den Halbmarathon.
Okay.
Das haben tatsächlich auch Läufer gemerkt. Also einige von den Leuten, die uns auf dem Account geschrieben haben, also nochmal vielen Dank an unsere Community, ihr seid einfach bis in die Details wahnsinnig aufmerksam.
Ja.
Die haben das gemerkt und waren dann irritiert. Und so ist es letztlich auch aufgefallen, dass mehr und mehr Leute, weil das Feld ja dann einfach dichter wird und mehr Leute dahin laufen, gedacht haben, ey, wo ist die blaue Linie?
Ja, okay, ja,
und dann war die Linie plötzlich rot. Es ist keine Linie, du kennst das sicher auch von etlichen Marathon, wo alle 3 Meter eine blaue Markierung ist, sondern wo alle 10, 15 Meter eine blaue Markierung ist.
Ja? Okay.
Das heißt, du erkennst das schon, aber
dann ist es zweifelsfrei zu spät.
Ja, ich muss dir nicht sagen, wie es ist, wenn man hinter einem Führungsfahrzeug, hinter Motorrädern und so weiter und so weiter
verlässt in einer
Spitzengruppe läuft. Ja, zu dem Zeitpunkt war ja auch der Pacemaker von Hendrik noch dabei, weil wir reden über den Abstand zwischen 28 und 29.
Ja.
Da achtest du im Zweifel jetzt nicht darauf, ist das jetzt hier gerade noch die blaue Linie oder ist das eine andersfarbige Linie.
Ja. Ja,
aber dahinter haben das dann Leute, die eher in den luftigeren Bereichen unterwegs waren, schon registriert und gesagt, hey, bin ich hier überhaupt richtig? Das haben auch Leute angehalten und sind zurückgelaufen. Also auch das gab's.
Krass.
Ja, also das war schon spannend. Ja. Ich möchte euch gerne noch eine wirklich sehr prägende Szene, was Ablenkung, nenne ich es jetzt mal, bei Marathons angeht, nochmal rekapitulieren, wenn ihr euch nicht erinnert. Olympische Spiele 2004 in Athen.
Mhm.
Damals ja ein Marathon halt auch mit einer tiefen Bedeutung, ja, weil das war ja Marathon auf der Marathonstrecke, also auf der more or less Originalstrecke. Ja. In der Antike war das ja nur 40 Kilometer. Der war dann natürlich für den Olympiamarathon entsprechend angepasst auf die 42,195. Da war halt ein Brasilianer in der Führung, ja, Wanderlei da Lima. Und der ist in Führung liegend, ja, bei Kilometer 38, ja, von einem suspendierten irischen Priester. Warum da immer suspendiert vorsteht, weiß ich auch nicht, aber das soll wohl andeuten, dass es vorher schon ein paar Probleme mit dem Menschen gab. Von der Strecke gedrückt worden, ja, ist aus dem Rhythmus gekommen, hat Krämpfe gekriegt und so weiter, hat letztlich noch hinter Stefano Baldini und Map Keflezegi die Bronzemedaille gesichert. Ja. Aber was für eine unglaublich dramatische Situation, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil wir das kommentiert haben damals, ja, das ist natürlich Wahnsinn, ja, wenn sowas passiert, ja, wenn du nichts dafür kannst und dann so ein Ding passiert. Da hat es aber eben auch ja keine Option gegeben. Was sollten die machen? Den dann nochmal laufen lassen? Ist ja unrealistisch, ja. Der hat dann zwar nachher die Pierre de Coubertin-Medaille bekommen und hat, wenn ich mich recht erinnere, auch in Brasilien eine nachempfundene Goldmedaille bekommen von der brasilianischen Staatspräsidentin damals.
Mhm.
Aber das ist natürlich auch nochmal so ein Monsterding. Ja? Das ist eben der Nachteil am Marathon. Es kann eben nicht jedes Wochenende gelaufen werden.
Nee, genau.
Wenn du dann so einen Vorfall hast, ja, oder eine Spitzengruppe wird, das haben wir ja auch schon zigmal irgendwo gesehen, ja, wird dramatisch fehlgeleitet und wird dann nicht mehr plötzlich Spitzengruppe und ein anderer gewinnt. Was willst du machen? Ja? Nicht so ganz einfach sind die Grenzbereiche des Laufsports, aber man muss das dann halt eben auch definieren und schauen, wo ist da eine Schuld zu suchen oder wo ist da halt ein Weg zu finden, um da ein gerechtes Urteil zu fällen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. So, mein Lieber, dann wollen wir, bevor wir uns noch weiter in Ablenkungen, Fehlleitungen fehlleiten lassen, uns, glaube ich, unserem Gast zuwenden, oder?
Freuen wir uns auf unseren Gast, auf Martin Elwert. Das ist der Gründer, einer der Gründer und der jetzige Geschäftsführer von Coffee Circle. Und läuft auch, wie wir gehört haben. Wir werden ihn natürlich fragen, ob er vielleicht sogar auch in Berlin, weil Coffee Circle sitzt in Berlin, vielleicht sogar auch den Halbmarathon mitgelaufen ist oder was er bisher überhaupt schon so an Laufevents gemacht hat. Die sind tatsächlich schon Ausdauersportfreunde. Ich glaube, auch mit Frederik Funk haben sie immer mal wieder so ongoing projects, also der Triathlon-Szene auf jeden Fall mal nicht abgeneigt. Und wir werden natürlich logischerweise mit ihm auch über Kaffee sprechen. Bei mir heute auch schon der zweite, den ich mir gegönnt habe. Vielleicht gibt es nachher noch einen kleinen Espresso on top. Mal gucken. Also bei mir Kaffee auf jeden Fall, ja, wie soll ich sagen, gehört zum Lifestyle auf jeden Fall dazu. Und das ist ja in der Ausdauerszene generell der Fall. Man sieht ja wirklich vor allem im Triathlon-Bereich, da wird das ja auch in jeglicher Form kunstvoll zelebriert. Wir werden natürlich auch darüber sprechen, über die Anfänge und vor allem auch die Mission, die Coffee Circle mitverfolgt. Das wisst ihr ja zum Teil schon, zumindest die bei der Strava Challenge dabei sind. Und wir werden logischerweise euch auch erzählen, wer von euch gewonnen hat, beziehungsweise wie die Gewinner davon erfahren werden. Ich würde sagen, holen wir den Martin doch mal dazu.
Ja, Martin, dann herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast in der Sport-, Lauf- und Szene der Coffee Addicts. Ja, ohne Kaffee geht ja gar nichts. Ich musste heute leider, ihr Lieben, ohne Kaffee eine 4,5-stündige Radrunde beenden. Das liegt natürlich zum einen daran, Martin, dass ihr immer noch keinen Pop-Up-Store auf Mallorca habt. Ja? Schande, Schande über euer Unternehmen, aber da können wir gleich drüber sprechen. Ja genau, ne? Wo es noch hingehen kann. Aber tatsächlich hatten wir heute eine relativ doofe Panne. Es hat halt einen der Mitfahrenden in meiner Gruppe den Mantel zerfetzt. Und dann stehst du einfach mal eine Stunde in der Gegend rum. Und das mussten wir dann ein bisschen aufholen, weil ich musste ja rechtzeitig zu dem Podcast wieder hier sein, zur Aufnahme. Aber die anderen sind heute auch laufen gegangen, ein bisschen länger. Und dann mussten wir ein bisschen Hackengas geben und dann musste der Kaffee ausfallen. Das ist natürlich tragischst. Ja? Also erstmal schön, dass du bei uns bist, Martin.
Also ich meine, ich kann die Tragik sehr, sehr gut nachvollziehen und ich bewundere dich, dass du überhaupt aufgrund des fehlenden Kaffees hier bist. Nein, schön mit euch irgendwie zu sprechen und ja, ich könnte natürlich, könnten wir jetzt gleich direkt einsteigen, was ihr da trainiert und was du auf Mallorca machst. Ja, weil, wie gesagt, wir haben noch keinen Kaffee dort, aber ich möchte ja dann rausfinden, wo ihr alle seid, damit ich das genau dahin packe.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich so, also ihr seid ja, haben wir ja auch schon vorher kurz drüber gesprochen, dass ihr ja mit Frederik Funk ja auch schon länger zusammenarbeitet, da ja auch, glaube ich, halbwegs regelmäßig immer wieder so Community Runs bei euch vom Café aus in Berlin startet. Und das ist natürlich noch so das Next-Level-Ding, dass man dann quasi immer so strategischen Ausdauersport Eldorados, sage ich mal, immer so ein kleines, feines Coffee-Circle-Café noch irgendwie macht, so ein bisschen eins auf Malle, wo auch gern die Radfahrer ja unterwegs sind, dann irgendwie eins vielleicht so der Klassiker Girona, da wo natürlich auch Radfahrer und Triathleten unterwegs sind. Kenia fände ich geil, wäre praktisch, weil da ist der Kaffee, den wir sonst dort bekommen vor Ort, echt so semi, sag ich mal. Aber er würde ich auch begrüßen. Also da könnten wir direkt ins Brainstorming gehen, was da alles sich auch aus Imagegründen gut eignen würde, weil die Leute sind ja, also Läufer, soweit ich das aus meiner Bubble kenne und Triathleten ja sowieso, ja absolute Kaffee-Junkies, mag vielleicht auch mit dem anstrengenden Training zusammenhängen. Also ich meine, das Gute ist natürlich, mir schmeckt Kaffee sehr gut, aber der andere nette Effekt ist ja, dass er irgendwie auch wieder so ein bisschen Leben in den müden Körper einhaucht, vor allem wenn man in so einer heftigen Marathon-Trainingsphase ist, da wären es bei mir über den Tag verteilt auch gern mal 4-5 Espressi, die man da irgendwie trinkt, um normal zu sein, einfach nicht so zombie-mäßig durch den Alltag zu vegetieren, sondern normaler Mensch der Gesellschaft zu sein. Deswegen ist Kaffee bei mir sehr unerlässlich. Ich weiß nicht, das, was Ralf hier geschildert hat, wäre für mich unmöglich, sage ich mal. Dann würde ich den restlichen Tag nur noch im Bett verbringen. Freut uns, dass du dabei bist und natürlich steigen wir direkt natürlich ein mit der Frage, denn das hat uns ja die Ria gesagt. Du läufst auch, richtig?
Ja, ich laufe auch. Also ich bin, ich laufe auch sicherlich nicht annähernd so schnell und so häufig wie ihr, aber ich bin schon auch 2 Marathons in meinem Leben gelaufen und irgendwie Halbmarathons gelaufen. Und ich habe einen verrückten ehemaligen Mitbewohner, wir wohnen jetzt im gleichen Haus und der ist irgendwie schon 2 Ironmans, hat er das schon hinter sich. Und und der packt mich immer ein und sagt, so jetzt hier laufen. Das heißt, ich trainiere mit ihm immer die Laufthemen. Ja. Und jetzt habe ich sogar ein Fahrrad. Ja, jetzt mal schauen, ob ich das ob ich das etwas weiter intensiviere und vielleicht hast, sogar mal ein Triathlon mache. Philipp,
ja? Also das war noch mal ganz kurz für den Philipp zum Mitschreiben, ja. Der normale, jetzt auch schon Unternehmer aus Mitte, ja, obwohl ihr seid ja gar nicht in Mitte, ne? Ist auf dem Weg schon in Richtung des ersten Triathlons. Ne? Verstehst du? Ja, so geht das. Ja.
Ja, also ich sag mal, okay, wir haben jetzt noch nicht über Martins Schwimm-Skills gesprochen. Also vielleicht sind die ja da, das will ich jetzt gar nicht ihm absprechen. Bei mir sind sie auf jeden Fall nicht da, sag ich mal. Das ist ja schon mal die große Hürde, die ich schon mitbringe. Mit Radfahren könnte ich mich auch noch anfreunden, wenn ich mehr Zeit hätte, wenn ich nicht so ganz ernsten Marathonsport machen würde. Aber die Frage aller Fragen, weil Ralf und ich waren ja logischerweise letzte Woche in Berlin, wir waren auch bei euch im Café. Bist du am Sonntag letztes Wochenende auch mitgelaufen beim Halbmarathon?
Nee, ich war leider nicht in Berlin. Ich finde nämlich den Berliner Halbmarathon finde ich richtig toll. Ich mag es auch sehr gerne in Berlin zu laufen. Aber diesmal war es mir nicht vergönnt, aber ich bin schon ein paar Mal mitgelaufen, ja.
Und die zwei Marathonstarts, die du schon absolviert hast, waren dann auch beide in Berlin oder neben Berlin auch noch was komplett, naja, exotisch ist der falsche Ausdruck, aber gibt ja Leute, die sagen, ey, einmal New York muss ich mal mitgemacht haben oder keine Ahnung. War bisher die Starts, war die alle in Berlin?
Ja, die waren auch beide in Berlin und ja, bin ich ein totaler Fan von. Ich sehe immer diese Jubilee-Läufer, ja, die so, keine Ahnung, ich laufe diesen Marathon zum 87. Mal. Ja. Und das ist schon echt beeindruckend, wie viele von denen. Und aber gut, ich bin erst bei zwei und auf ein paar werden es vielleicht noch werden, ja.
Ja, cool. Ja, Radfahren ist natürlich grundsätzlich auch ein cooles Ding. Man hat halt einfach mehr, man ist mehr oder länger unterwegs, kriegt natürlich auch ein bisschen mehr zu sehen. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wo du in Berlin wohnst. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, direkt in Berlin zu starten, aber vielleicht ist das für mich als Nicht-Berliner auch nur so eine Horrorvorstellung, wenn ich mir vorstelle, irgendwo mitten in Berlin mit dem Rad erstmal starten zu müssen, bevor man dann irgendwie außerhalb ist. Aber wahrscheinlich gibt es da auch ein paar gute Möglichkeiten oder vielleicht fährt man sogar einfach mit der Bahn, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, an Stadtrand und startet von dort. Falls die Triathlon-Karriere ansteht, hast du natürlich gute Ansprechpartner mit Frederik Funk sicherlich, der da Tipps und Tricks geben kann oder im Zweifelsfall natürlich bei Ralf auch. Aber natürlich, wie sehen die Schwimmfähigkeiten aus? Das ist natürlich immer so die Klassikerfrage noch, die man den Leuten stellen muss. Also wie gesagt, bei mir, man kann alles lernen, aber bei mir wäre es ein weiter Weg, glaube ich.
Also Schwimmen, da bin ich auf jeden Fall mit Abstand am untrainiertesten, aber ich bin irgendwann in meiner Jugend, habe ich das zumindest technisch habe ich es gelernt, also ich bin irgendwie, das war einer meiner ersten Sportarten, bin jahrelang irgendwie geschwommen und Wettkämpfe geschwommen.
Krass.
Aber ey, ganz ehrlich, das ist Kraftausdauer bei mir. Also jetzt, wenn ich irgendwie 200 Meter am Stück mache, dann frage ich mich schon, wie ich das eine halbe Stunde durchhalten soll. Also das ist einfach nur innerer Schweinehund und irgendwie in Berlin mitten im Winter morgens, damit die Bahn nicht so voll ist, um 6 Uhr aufstehen. Und dann, das ist, glaube ich, eher das Problem, was ich da so vor mir sehe.
Ja, ja.
Ja, aber das ist natürlich auf der einen Seite alles sehr nachvollziehbar. Ich kann das auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, hier wird jeden Morgen um 7:30 geschwommen. Da ist die Sonne gerade aufgegangen. Meine Frau ist Schwimmcoach. Das ist alles schön, solange ich neben dem Becken stehen bleiben kann, aber ich muss da jetzt auch morgens nicht reinspringen, weil man kann auch nachmittags schwimmen, das geht auch astrein. Ja. Aber wenn du es technisch einmal gelernt hast als Kind oder Jugendlicher, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, weil Erwachsene diese Feinmotorik wahnsinnig schwer sich noch aneignen können. Ja, wir hatten da ja in den letzten Folgen, die übrigens auch extrem gut von euch frequentiert wurden und von sehr vielen mit großem Interesse verfolgt wurden, weil wir da ja auch Tipps gegeben haben, wie man zum Beispiel Lauftechnik verändern kann. Sowohl mit Patrick Lange in der letzten Folge als auch davor mit den Jungs von Curex. Und es ist wahnsinnig schwer, ja, diese feinen motorischen oder eingeschliffenen zum Beispiel Lauftechniken aufzubrechen und zu lernen. Weil wir Erwachsenen da einfach nicht mehr so fein funktionieren. Ja? Weil wir müssen es dann ja alles reflektieren und wieder zurück übersetzen in Bewegungen. Und das ist halt ein unglaublich zäher Prozess. Ne? Also sei froh, wenn du sowas als Kind, Jugendlicher gelernt
schon
hast,
im Blut
dann
hast.
Ist es deutlich einfacher. Ne?
Ja. Jetzt muss ich nur noch machen. Ne? Die große Ankündigung, jetzt ist draußen. Ja,
jetzt. Genau. Jetzt musst du noch so 5 Kilometer die Woche schwimmen, dann bist du dabei.
Oh Gott. 5 5 Kilometer. Das wird bei mir schon.
Challenge accepted.
Ja, das wird hart, dass ich das in meinem ganzen Leben zurückgelegt habe. Ja, wie oft schaffst du es denn, als jemand, der selbstständig ist, ein Unternehmen führt, was jetzt schon ja auch eine durchaus beachtliche Größe hat? Wir hatten ja das große Privileg, Ralf und ich, tatsächlich nicht nur bei euch im Café einen guten Kaffee zu trinken letzte Woche, sondern auch mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Also quasi bei euch ins Allerheiligste, wenn man so will, in die Rösterei und tatsächlich von einem eurer Röster. Ich überlege gerade, Namen habe ich nicht mehr präsent, aber der hat sich echt Zeit genommen. Das fand ich mega cool, weil ich logischerweise noch nie die Möglichkeit hatte, das jetzt so in live zu sehen. Wie genau wird dann da, das ist ja ein Riesen, also eine Riesen Rösttrommel heißt das, glaube ich, ne? 60 Kilogramm können da gleichzeitig geröstet werden. Fand ich total spannend, was für Nuancen und wie man diese Hitze dann da einsetzt, dann geschmacklich doch so eine große Auswirkung haben. Wie oft schaffst du es tatsächlich in der Woche Sport zu treiben? Wie baust du dir das ein? Weil, ich weiß nicht, du wirst jetzt wahrscheinlich jeden Tag in der Rösterei sein müssen oder den Leuten über die Schulter schauen. Die werden ihren Job schon wahrscheinlich gut genug machen, gehe ich mal fast davon aus. Aber trotzdem hast du ja große Verantwortung und wahrscheinlich 1000 Bälle, die du gleichzeitig jonglierst.
Ja, also ich meine, natürlich gibt es 1 Million Ausreden, die man immer vorschieben kann, um das nicht zu machen. Auf der anderen Seite gibt mir das ja zumindest mal irgendwie das Privileg, auch die Sachen vielleicht so zu strukturieren, wie es für mich irgendwie am besten passt. Mhm. Und also wenn ich jetzt nicht auf Reisen bin, also es kommt schon vor, dass ich öfter einfach nicht da bin, wobei ich dann auch meine Sachen meistens mit habe. Zumindest habe ich sie mit. Ob ich dann laufen gehe, ist die zweite Frage. Aber meistens ist es aktuell so, dass am Dienstagabend ist sozusagen der Intervalltag von Sandro. Das ist hier mein Ironman-Kollege, beziehungsweise ich mache den nicht, den Ironman. Er macht ihn, ich bin nur im Lauftraining. Das heißt, und der macht das recht spät, oder wir machen das recht spät, damit wir da irgendwie auch zusammenkommen. Das heißt, wir laufen gerne mal was abends um 7:30 oder so los. Mhm. Und das ist so der eine Tag und dann einfach am Wochenende meistens irgendwie einen langen Lauf und ja, das ist eigentlich so die Basis, glaube ich. Und das wird immer wieder unterbrochen von Reisen und von allen möglichen Sachen. Ja, also es geht eigentlich ganz gut. Und das reicht auch um so, also zweimal die Woche, das reicht für meine Ziele erstmal aktuell.
Das klingt vor allen Dingen auch nach einem grundsätzlich erstmal klugen Ansatz. Einmal lang und langsam und einmal Intervalle laufen. Das kann man dann beliebig ausschmücken, aber als Basis ist das eben schon ziemlich okay. Wenn wir schon mal bei Basis sind, euer Kaffeeunternehmen ist ja praktisch in einer Parallelwelt zu der Laufsportszene, ja, weil ihr nicht wenige Initiativen und Kooperationen und Ursprünge auch habt in den klassischen Laufländern, ja, Äthiopien, Kenia. Nimm uns mal mit auf diese Reise, da unternehmerisch tätig zu sein, gleichzeitig ja auch einen Laufhintergrund zu haben und dann wieder den Weg in den Sportbereich rein zu finden. Wo sind die Ansatzpunkte? Wie habt ihr den Weg dahin überhaupt gefunden? Und wie kam es wieder zurück nach Berlin?
Ja, danke für die Frage. Also es sind, alleine weil du die Frage so gestellt hast, kommen mir natürlich 1 Million Bilder in den Kopf. Und ich meine, die Reise geht ja schon eine Weile zurück. Wir sind 2010 ja gestartet, das heißt irgendwie über 10 Jahre. Und damals ging es wirklich eigentlich um den Bau meiner Schule für Waisenmädchen. Das war ursprünglich der Grund von einem Freund von mir, der mit mir gearbeitet hat, auch meiner Mitgründer später. Und so kam irgendwie der Kontakt zu Äthiopien das erste Mal. Es war wirklich das Ursprungsland und das Café ist zum einen und gefühlt auch irgendwie das Ursprungsland des Laufens, das natürlich nicht, aber zumindest mal wissen wir, wie viele Weltklasseläufe der letzten Jahre diesen Sport irgendwie aus Äthiopien raus auch geprägt haben. Und dann waren wir das erste Mal dort und sind dann eigentlich auf den Kaffee gekommen, weil das ist das Ursprungsland des Kaffees und der Genpool liegt in Äthiopien. Es gibt unglaublich viele verschiedene Geschmäcker. Also das ist so, dass das Eldorado für Kaffee ist eigentlich in Äthiopien für jeden, der Kaffee liebt. Und so haben wir halt so überlegt, okay, wie können wir Kaffee nutzen, um vor allem den Menschen vor Ort dahingehend zu helfen, dass es ihnen besser geht. Also das war so der naive Gedanke, glaube ich, damals. Und haben dann eben von Kaffeefarmern begonnen, direkt Kaffee einzukaufen, hatten davon keine Ahnung, also vielleicht zu vergleichen mit meinen sportlichen Ambitionen Richtung Marathon, davon hatte ich auch keine Ahnung am Anfang und irgendwie hat man sich dann so Schritt für Schritt reingegraben und Ja, und haben dann eben dieses Modell entwickelt, dass wir sagen, wir wollen Spezialitätenkaffee. Also es ist ja wirklich so die Top wenigen Prozent der Welt, die wir überall versuchen zu finden und die dann zu importieren, die dann noch selber zu rösten, um es dann halt direkt an den Kunden zu verkaufen, nicht über den Supermarkt und so, weil da geht die Frische oft verloren und da ist ja auch nicht dieser, sagen wir mal, Terroir-Gedanke und dieser Transparenzgedanke. Das sind ja alles so, keine Ahnung, Prodomo, Privatcafé, wie auch immer die Sachen heißen. Das ist ja immer, es heißt ja Jahr für Jahr gleich, dabei ist ja Kaffee wie auch Wein ein Ernteprodukt beispielsweise. Und so haben wir gesagt, das wollen wir weiter rausstellen und dann eben von vornherein die Idee zu haben, 1 Euro pro Kilogramm zurückzugeben und zu investieren in diese dann wirklich sehr armen Communities der Kaffeefarmer und ihrer Familien. Und so war dann auch der Begriff irgendwie Coffee Circle geboren und der fing sich dann langsam also an zu drehen. Und ja, und das machen wir jetzt seit zwölf Jahren und haben seitdem einfach, ich glaube, in Summe jetzt 4 Millionen Euro investiert in diesen Ländern und konnten damit wirklich, also ja, von Wasser, also von Bau, von Brunnenentwicklung und von Infrastruktur, dass die Leute Zugang zu sauberem Wasser haben, bis hin zu wirklich Projekten im Kaffeebereich sehr, sehr viel bewegen. Und ja, und darüber sind wir irgendwie sehr stolz. Und wenn ich irgendwie daran denke, was ich dort für Bilder sehe, auch wenn ich an Läufer denke, also A, es wird ja natürlich, das kennt ihr wahrscheinlich als nichts Neues, in Äthiopien sind die Distanzen einfach unfassbar lang. Also die Kids alleine müssen einfach in die Schule teilweise 10 Kilometer zurücklegen. Wir haben auch teilweise deshalb Schulen gebaut, damit die eben nicht mehr so weit, nicht so weit weg sind. Und dadurch sind die einfach unfassbar viel unterwegs von klein auf. Und das Ganze natürlich in der Höhe. Und das ist jetzt kein wesentlich, also es ist kein unwichtiger Grund, weshalb auch Äthiopien und auch Kenia in der Läuferszene so vertreten ist, weil das irgendwie vor Ort einfach dazugehört. Und ich sehe schon die Kids, wie sie da rumrennen und wie sie auch lange Distanzen rennen. Und dann sieht man natürlich überall Läufer. Also in Addis Abeba beispielsweise, wenn man irgendwie ganz früh am Morgen mal auf die, es hängt, es ist in so einer Kuhle drin, oben auf die Richtung Berge geht und so, sind überall Läufer, sind überall Radfahrer. Und eines Tages habe ich das auch ganz ambitioniert auch mal versucht. Das Blöde ist,
es liegt hoch.
Das liegt auf 2600 Metern. Und ich dachte mir dann so, Mensch, Martin, das machst du mal wieder mit jemandem in Berlin. Das ist so ein riesen Unterschied gewesen. Und so, naja, und so hängt das schon für uns immer zusammen. Und dann war halt auch wirklich dieses Marathon und auch diese Triathlon-Thematik, in die ich dann Schritt für Schritt durch meinen Kumpel und dann auch durch andere befreundete Unternehmer, die das auch machen, kam halt immer wieder, ja, Kaffee geht immer, Martin, du darfst jetzt nichts essen, ja, bitte train low, und aber Kaffee geht immer. Und ich so, das ist ein super Sport, ja, wenn Kaffee immer geht, dann muss ich dann mal drüber nachdenken, ja.
Und, so, weißt du was, Martin, weißt du, was auch immer geht? Der nee. Kuchen zum Kaffee,
nämlich Daily. Ja, genau. Und das ist mir aufgefallen bei den ersten auch Radausflügen, dass das einfach wesentlich dazugehört, dass man halt irgendwie 50 Kilometer in eine Richtung fährt und dann erstmal
ein Kaffee und Kuchen.
Kaffee und Kuchen. Nicht so, was ist das für ein geiler Sport? Also ist wirklich, und dann folgt man natürlich auch diversen Profisportern, also Profiläufern, aber auch Triathleten, und wir haben ja auch mit Nils Frumholt beispielsweise einiges gemacht, und der Nils, der zelebriert das ja auch, und da gibt's diese Battles, die sie dann miteinander haben, wer irgendwie die coolsten Kaffee, und dann gibt's irgendwie die Kaffeemaschine noch dazu. Also es ist eine wirkliche Parallelwelt, die wahnsinnig gut zusammenpasst. Ich glaube, sehr stark verbunden ist einfach dem, also es sind puristische Sportarten, zumindest zum Teil, wenn man jetzt mal von den Maschinen, aber auf der anderen Seite auch absieht, aber eben auch diese Maschinerie, dass man sich beim Rad kann man sich total reinfuchsen und bei den ganzen Sachen und bei diesen Maschinen kann man sich auch so, es wundert mich jetzt überhaupt nicht mehr im Nachhinein,
dass das gut zusammenpasst.
Dass die Art, also dass die Triathleten einfach sich auch an diesem Kaffeethema so austoben wollen.
Sag mal, Martin, du hast eben gesagt, es war ursprünglich eine naive Idee. Warum sagst du heute aus der Rückbetrachtung, es war eine naive Idee? Weil für mich klingt es erstmal nach einer smarten Idee, die, sagen wir mal, noch eine Menge Arbeit impliziert, ja, die daraus erwächst. Aber du hast eben eine naive Idee gewählt. Warum?
Also wir hatten von Anfang an die Idee, wirklich ein Produkt zu erstmal, vor allem erstmal, das war der ursprüngliche Treiber, etwas zu finden, mit dem wir im Land etwas bewegen können. Ja, das heißt in gewisser Weise Kapitalismus und Unternehmertum zu nutzen, um einen ein soziales Problem anzugehen. Und diese Idee, die gab's, heute ist die in Begriffe verpackt wie Social Business oder Social Enterprises und so. Das gibt's jetzt heute, aber damals war das recht neu. Und dann muss man halt auch sagen, wir sind in Deutschland in einem Markt, wo Kaffee ziemlich kaputt ist. Also die Kaffeequalität, die wird dadurch bestimmt, dass man einen Preispunkt treffen muss, weil einfach die deutschen Konsumenten erstaunlich preissensitiv, also preissensitiver sind als bei, was weiß ich, Butter und Zucker. Also wir haben auch so Umfragen gemacht. Die Leute wissen einfach, wie viel das Pfund Dahlmeier XY kostet. Ja. Und das ist dann so kaputt durch die Qualität, also dass man Preis treffen muss, wird halt versucht, den Input sozusagen möglichst günstig zu bekommen. Und es wird nicht andersrum geschaut, dass man möglichst hohe Qualität hat. Und wir sind in Äthiopien, in einem Land, wo einfach, das sind keine Plantagen. Ja, das sind irgendwie Kaffeewälder, wirklich, der wächst eben recht ursprünglich noch in den Wäldern. Das ist eine hohe Biodiversität und das wird von Hand geerntet. Und all das sorgt dafür, dass der Kaffee einfach das 3- bis 4-fache im Einkauf kostet. Und die Naivität bestand halt darin, dass wir es schaffen, dieses Produkt in Deutschland zu verkaufen und gleichzeitig dann noch 1 Euro pro Kilogramm eben über den Verein wieder zurückzuführen und da zu bestehen. Und das Ganze auch noch online zu verkaufen, wo einfach niemand eigentlich bis dato zumindest online Kaffee gekauft hat. Das ist halt einfach ein Supermarktprodukt bei uns. Und da kam einfach viel zusammen, wo wir halt gesagt haben, das geht schon, das kriegen wir schon hin. Und die Hürden waren trotzdem extrem hoch. Und deswegen, Ralf, meine ich halt Naivität, weil ich glaube, wenn ich damals gewusst hätte, wie schwer es dann doch ist, bin ich nicht sicher, ob ich das gemacht hätte. Weil nämlich, muss man auch
mal
sagen...
Jetzt muss ich nochmal eben fragen, hast du jetzt von deinem Marathon gesprochen oder hast du vom Aufbau deines Unternehmens gesprochen? Oder ist das auch die Parallele?
Nee, aber also ich bin da voll bei Martin. Also ganz ehrlich, das klingt jetzt im Rückblick kannst du als Sportler, wenn man es jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, Olympische Spiele war bei mir Kindheitstraum. Ne? Wenn du das dann irgendwann das Glück hattest, weil zum richtigen Zeitpunkt vieles dann gepasst hat, man das erleben durfte, ist man einerseits unfassbar dankbar, das erleben zu dürfen. Aber ich bin auch ehrlich, man kann natürlich jetzt so rückblickend, neigt man ja gerne auch mal dazu, manche Dinge vielleicht zu glorifizieren, sagen, ja, war eine geile Reise, hat immer Bock gemacht. Und das ist einfach nicht die Wahrheit, weil tatsächlich gehört auch bei mir, gerade in meiner Karriere, dazu, dass ich sehr oft erstmal auf die Fresse geflogen bin. Und irgendwann kommen auch die unschönen Sachen dazu. Die ersten Verletzungen, die ersten OPs, die ersten Rehas, die ersten Selbstzweifel, die Frage, ob man überhaupt in seinem Leben richtig abgebogen ist, diesen Scheiß zu machen, in Anführungszeichen, diese finanziellen Unsicherheiten am Anfang, wenn man Profi wird, weil man halt irgendwie dann sich gegen den Master entscheidet und versucht mit sehr wenig Geld irgendwie erstmal über die Runden zu kommen. Natürlich, wenn das am Ende des Tages aufgeht, ist alles geil, aber der Weg dahin, der war sehr prägend, der war gut. Ich würde es heute jetzt auch nicht missen wollen, aber die Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt zurückgehe zu meinem 15-jährigen Ich, wenn ich gewusst hätte, was für ein Struggle vor mir liegt, bis Ende 20 das zu erreichen, dann weiß ich nicht, ob ich mit 15 nicht so viel Angst gehabt hätte, das zu machen. Und deswegen ist es ja manchmal gut, dass man es nicht weiß vorher, was einen da teilweise auch alles an Widrigkeiten erwartet. Aber ich verstehe total, was du damit sagen willst, glaube ich, dass man vielleicht mit einer naiven Positivität in so ein Thema sich reinstürzt, so als vielleicht auch Bauch oder Herzmensch irgendwie sagt, hey, komm, da habe ich jetzt Bock drauf, das mache ich. Aber das dann natürlich auch oftmals mit einer Menge mehr Challenges verbunden ist, durch die man sich dann erstmal durchlavieren muss. Also deswegen würde mich tatsächlich interessieren, bevor ihr gesagt habt, ihr macht ein Kaffee-Business, warst du davor schon so ein, was hast du davor gemacht? Also warst du schon so ein Die-Hard-Kaffee-Nerd?
Warst du schon ein Lebenshazardeur?
Ja, genau. Warst du schon so ein krasser Kaffee-Konnoisseur oder bist du da tatsächlich reingestolpert über die Geschichte, die du gesagt hast, dass du halt in Afrika warst, Schulen und so weiter und gedacht hast, ja, das Kaffee ist doch ein geiles Vehikel, um einerseits ein, wie du schon gesagt hast, kapitalistisches Ansatz, Unternehmertum zu nutzen, um aber mit dem, was du erwirtschaftest, auch wieder was in diesen Ländern vor Ort verändern zu können. Das wäre jetzt ein spannender Ansatz, weil das sind ja sehr große Unterschiede, ob du sagst, boah, ich war immer schon der krasse Kaffee-Fan und Nerd und deswegen kannte ich mich total gut aus und so. Oder dass man sagt, naja, ich habe halt so überlegt, was können wir machen, um da was auch langfristig zu verändern, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung von der Thematik.
Ja, also Ralf, vielleicht war es der Hasardeur. Ich sag gleich was dazu, was ich davor gemacht habe. Ich sag, die Mischung aus Naivität und Größenwahn ist, glaube ich, das, was mich sehr lange hat laufen lassen oder positivem Größenwahn, natürlich ja. Klingt so negativ.
Ja.
Und in der Tat, nee, also ich hatte von Kaffee hatte ich gar keine Ahnung, ja. Und ich war damals auch das erste Mal überhaupt in Äthiopien.
Okay.
Und es war schon eine Kombination. Also ich hatte das Glück irgendwie natürlich, wie wir alle irgendwie in Deutschland geboren, aufgewachsen, durch eine Education gegangen zu sein. Und ich hatte dann BWL studiert und war dann Unternehmensberater, war erst in China ein paar Jahre und dann eben wieder in Deutschland. Und so hatte ich irgendwie das Rüstzeug, um irgendwie glauben zu können, dass das, was da vor mir liegt, wir, das war ja nicht nur ich, sondern zwei Mitgründer gehabt, dass wir das auch schaffen. Mhm. Ja, und ich habe schon immer gesagt, naja, wenn es schief geht, mein Gott, dann wäre ich ja wieder Berater. Und ich glaube, das war so weit, wie ich gedacht habe.
Okay.
Das natürlich dann auf dem Weg, dass nicht nur, wurde natürlich extrem schwierig. Das hat natürlich tausend Sachen, die man nicht kannte, nicht wusste. Zum Glück davor haben wir natürlich ständig und stetig gibt es Zweifel und größere und dann gibt es wieder Erfolgserlebnisse und man denkt sich, ja genau deshalb mache ich das. Und man wird ja auch stärker mit jedem Misserfolg und man lernt ja auch stetig dazu und weiß dann irgendwie besser, damit umzugehen. Also Erfahrung ist, glaube ich, schon auch super wichtig nach ein paar Jahren. Und ich glaube, letztendlich ist es das, was zwar am Anfang die Mischung war und wo war am Ende, ja, was ich auch nicht missen möchte, ähnlich wie du das vorhin gesagt hast, ja. Und so haben wir uns irgendwie so Schritt für Schritt vorangekämpft und ja, kämpfen wahrscheinlich immer noch. Also
wie viel, weitergehen, wie ja. Viel, wenn man jetzt überlegt, okay, ja, du warst Unternehmensberater, hast jetzt eine geile Idee, willst was verändern. Schon mal die erste Frage. Die Idee war von Anfang an, das online zu verkaufen, richtig? Also quasi Direktvertrieb. Wie viel Kaffee ordert man am Anfang, wenn man noch keine Ahnung hat, ob man den überhaupt verkauft? Und ist ja auch ein Mittel, also ist ja ein Lebensmittel sozusagen, was ja auch eine gewisse Haltbarkeit hat. Das hast du ja schon gesagt, das ist extrem wichtig, wo ihr euch ja auch unterscheidet von den klassischen Supermarktmarken, Hauptsache billig, dass ihr sagt, naja, wir wollen halt auch das möglichst frisch an den Konsumenten bringen, deswegen rösten wir das eben auch dann in Berlin vor Ort und so weiter. Wie geht man da zu Werke und sagt, ja geil, ich kaufe jetzt mal, I don't know, 100 Kilo oder...
Witzig, dass du das fragst. Ich war jetzt am Wochenende, wir haben einen Award gewonnen. Das ist von der nennt sich Specialty Coffee Association. Das ist so der weltweite Verbund der Spezialitäten-Kaffee-Leute.
Cool.
So der Oscar der Branche. Und wir haben jetzt irgendwie einen Sustainability Award gewonnen. Das ist richtig cool. Und ich war jetzt in Boston die letzten Tage und habe da auch die drei sogar von den Leuten getroffen, die uns eben damals in Äthiopien das erste Mal getroffen hatten, ja. Und wenn die Geschichte erzählen von diesen drei Jungs, die da kommen und meinten, die wollen jetzt die Welt verbessern, ja. Und die Geschichten so von deren Seite zu hören, war natürlich herrlich, ja. Und wir hatten dann schon, wir hatten natürlich dann Unterstützer vor Ort, die sich das angehört haben. Mhm. Also wir hatten natürlich auch ehrliche Idee. Also das war, die haben uns vielleicht insgeheim ausgelacht, aber sie haben uns trotzdem geholfen, ja. Und haben letztendlich uns da die Türen geöffnet. Und ja, Zion war jetzt eine von denen, die uns da unterstützt hat und die dann auch den ganzen Export organisiert hat. Und die erzählt natürlich heute, also keine Ahnung, wenn die normalerweise Kaffee exportiert, dann exportiert die halt in Containern. Ja? Und wir wollten halt damals, und zwar nicht ein Container, ja, und wir wollten halt damals irgendwie 1200 Kilogramm, also 1,2 Tonnen, glaube ich, beim ersten Mal, wenn überhaupt. Ich glaube, der erste Shipment war sogar 400. Und du musst halt überlegen, dass in so einen Container halt 18.000 Kilogramm reingehören. Ja. Und wir wollten das auch noch ganz speziell aus drei verschiedenen Regionen. Und dann wollten wir es aber halt auf jeden Fall morgen haben, weil es kann ja nicht sein, dass es auch noch drei Monate dauert. Und die hat natürlich von uns jeden Tag eine E-Mail bekommen, wo unser Kaffee bleibt. Und so erzählen die das halt heute. Ja. Und damals haben die das natürlich nicht erzählt, dass wir eigentlich total unwichtig sind für sie. Also es waren schon so sind wir da rangegangen und dann ja, muss man den Kaffee dann irgendwann auch verkaufen. Natürlich war der am Anfang jetzt nicht so frisch, wie er heute ist. Also da muss man auch ehrlich sein, wir mussten den ja fremd rösten. Wir haben ja nicht sofort selber geröstet, das haben wir 2016 angefangen.
Mhm.
Und so hatten wir dann also einen Partner in Hamburg und der hat halt, bevor wir den Kaffee eingekauft hatten, haben wir den halt gefragt, was ist denn jetzt hier, röstest du uns den, wenn wir den haben? Und der hat auch nicht gedacht, dass er uns jemals wieder sieht. und dann hat er irgendwann standen wir halt dran, so, ja, wir haben jetzt Kaffee. Und er so, oh krass, okay, dann röste ich den auch für euch. Und Ja, also das ist heute natürlich ganz schön, weil wir haben durch das Volumen, das sind so, weiß ich, 400 Tonnen pro Jahr, die wir irgendwie auch jetzt inzwischen rösten und wow, verkaufen. Das ist wirklich toll. Und dadurch können wir natürlich jede Woche eigentlich fast jede Sorte frisch rösten. Mhm. Und das ist natürlich qualitativ was fundamental anderes, als wenn man kleine Mengen macht, wo man einfach, das braucht dann mal 2-3 Wochen, bis der Stock weg ist. Weil man hat ja auch nicht nur einen Kaffee, sondern man hat ja irgendwie verschiedene Länder und man hat ja verschiedene Röstgrade und es gibt Espresso und es gibt irgendwie Filterkaffee. Also das ist ja schon relativ breit. Und durch dieses Volumen, da wirklich können wir sehr dankbar sein, dass wir eben dadurch auch die Frische eigentlich immer garantieren können. Heute, das war nicht gleich so. Aber ja, deswegen haben wir am Anfang aber auch ein paar Säcke einfach nur bestellt, wie wir da so schön sagen.
Ja, das ist natürlich irgendwie ja auch eine nicht untypische Geschichte, wenn ein Unternehmen irgendwie eine Erfolgsgeschichte erzählt. Ich frage mich dann immer, warum müsst ihr dann immer noch Marathon laufen nebenher? Habt ihr nicht genug zu tun? Ja, dann kommst du auch noch nach Boston. Und das ist ja nun...
Da wäre nächste Woche wär hier Marathon. Angeht.
Ja, das wäre halt... Ja, Felix geht da ja genau hin, also Felix Blinke. Findest du dann noch mehr Attentäter in diesen Kreisen, wo dann gesagt wird, ach komm, wir gehen gar nicht mehr auf den Golfplatz, sondern laufen?
Also ich muss erst mal einen Attentäter in Boston, da kann ich, muss ich mal ganz kurz geistig schlucken.
Ja, da hast du recht, das ist das falsche Wort. Ja. Man muss da ein bisschen aufpassen. Ja. Das war eine furchtbare Geschichte tatsächlich. Ja. Das ist übrigens immer noch nicht zu Ende mit den Prozessen, die geführt werden. Ne?
Ja, das ist richtig. Das ist auch sehr präsent auch noch. Ich habe eine Kollegin von mir war dabei, die kommt aus Boston, ist in Cambridge aufgewachsen. Krass. Und für die ist das also ein tiefer Stachel immer noch in der Historie auch der Stadt, dass das passiert ist damals. Also hat mich sehr, hat mich sehr berührt. Und ich glaube schon, dass man, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ein bisschen salopp ist, aber früher war die Midlife-Crisis so ein bisschen der Oldtimer, heute ist es irgendwie der Triathlon.
Dankeschön.
Ja, danke, ich habe verstanden. Ich zähle mich da auch total rein.
Gut, dass ich offensichtlich noch nicht bei meiner Midlife-Crisis angekommen bin. Ich habe noch nicht das Bedürfnis, Triathlon zu machen.
Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Wandel ist. Und ich meine, ihr kennt die Zahlen wahrscheinlich besser als ich, aber der Zulauf zu Marathonlaufen, zu überhaupt zum Laufen grundsätzlich und dann in oftmals dann manche, die noch irgendwie Triathlon machen und überhaupt auch Radfahren alleine, schwimmen jetzt nicht so, aber Radfahren alleine, das ist ja wahnsinnig gewachsen. Und ja. Ich bin auf jeden Fall Generation lieber Ausdauersport, gesund leben und irgendwie und weniger Golfen.
Ja. Sag mal, aber dann habt ihr ja irgendwie den Weg wieder in den Marketingbereich, in den Sport gefunden. Damit klebt man ja ein bisschen seiner Marke auch ein Etikett drauf, ne? Dass du diesen Link dahin schaffst. Du hast das ja schon geschildert, dass es da viele Addicts gibt, ne? Weil das bei sehr vielen, vor allen Dingen Ausdauersportlern, total dazugehört. Philipp, wir müssen nochmal uns merken, dass wir unbedingt nochmal über die letzten wissenschaftlichen Studien zu den Effekten von Kaffee trinken auf Ausdauersport. Ja, da gibt es sicher ein paar Sachen, aber das muss ich noch mal
recherchieren, ja, das ist spannend.
Genau, ja, weil das total spannend ist, genau. Und dann ist halt eben die Frage, wenn du in diesen Bereich gehst, ja, also dich dem Sport halt auch mit deinen Testimonials und deinen Partnern verbindest, cuttest du da nicht gleichzeitig eine bestimmte Gemeinde ab oder sagst du, nee, das passt schon so?
Also für uns ist wichtig, wenn wir uns jetzt an den Sport beispielsweise haften, dass das authentisch ist. Und das liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie ich zufälligerweise Läufer bin, sondern dass es auch wirklich von den Läufern so einen klaren Pull-Effekt gibt. Also das muss, also wir sind sehr passioniert, wenn es um das Thema Kaffee geht. Ich glaube, jede Partnerschaft darf nicht aufgesetzt sein, sondern muss ganz ehrlich auch von Sportlerseite in dem Fall oder von irgendeiner Testimonialseite wirklich gefeiert werden. Wir haben natürlich, kann man sich irgendwie Instagram-Influencer einkaufen und sagen, halt mal die Packung irgendwie rein, aber das ist irgendwie was, das riecht ja heute auch jeder.
Also ja, das heißt, in dem Zeitalter, wo wir jetzt leben, ich glaube auch, also du kannst ja doch nicht die Leute mehr für dumm verkaufen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, falls denn das früher der ein oder andere dachte, dass er das kann. Ich glaube, in der Instagram-Zeit jetzt, das war vielleicht 2012 noch ein bisschen anders, aber spätestens jetzt 10 Jahre später, glaube ich, dass die entsprechenden Fans oder Abonnenten, wie auch immer man die nennen möchte, dann ob es ein Sportler ist oder ein Influencer oder eine Influencerin natürlich auch, die merken ja, glaube ich, ob man das jetzt irgendwie authentisch dahinter steht oder ob das jetzt heute, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, heute ist es Coffee Circle und morgen kommt aber ein Espresso um die Ecke. Also könnte nicht unterschiedlicher sein von den Werten, von der Art und Weise, der Qualität und so weiter des Produkts. Aber das ist ja dann so austauschbar und beliebig, dass auch derjenige, der da vielleicht sonst mal eine Kaufinspiration rausgezogen hat, das ja auch nicht mehr für voll nehmen kann, meines Erachtens nach.
Ja, und das ist das eine auf jeden Fall. Und das andere ist, das ist ja auch wirklich Big Business. Das heißt, also angenommen, wir würden das alles so irgendwie mit den großen Influencern machen. Wir sind ja schon noch darauf angewiesen, dass die Leute das gerne machen und dann vielleicht wir vielleicht halt irgendwie halt auch durch unsere Marke und unser Produkt ein bisschen, sagen wir mal, da einen Benefit bekommen. Also dass wir jetzt einfach nicht die Leute für die teuersten Raten buchen können, das ist, glaube ich, irgendwie auch klar.
Ja.
Und ich sehe da jetzt wenig Risiko. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, keine Ahnung, in einem schlimmen Fall, dass irgendjemand dopt und das rauskommt und so. Aber vom Grundsatz her fürchte ich mich da nicht. Da fürchte ich da auch irgendwie der falsche Berater. Wenn irgendwann mal wirklich was Schlimmes passiert, dann kann man damit so ehrlich und transparent und authentisch umgehen, wie wir es irgendwie versuchen, mit allem zu machen. Also ich fürchte mich da nicht. Aber ja, klar, das ist, wenn man es daran haftet, das ist durchaus ein Risiko. Jetzt, wenn man es rein kommerziell sieht, was ich so natürlich, also man kann, es kann ja auch schlimm sein, dass zum Beispiel ein Sportler sich verletzt, ja, und das ist etwas, wo man natürlich dann, das ist Teil der Geschichte, aber wenn man jetzt mal ganz radikal denken würde, könnte man auch sagen, das ist ein großes Risiko, weil dann ist das Investment in diese Person irgendwie dahin. Also das sind so, ich glaube, so weit denken wir jetzt nicht
gar bei nicht.
Coffee Circle. Es ist sehr viel auch einfach Herz, und wenn die Leute das Produkt gerne haben und da auch dahinter stehen und das mit Passion mit uns gemeinsam erlebbar machen, dann ist es erstmal für uns cool. Also wir arbeiten jetzt auch nicht nur mit Leuten zusammen, die größten Followerschaften haben. Also im Gegenteil, eher Leute, die das cool finden und sagen, die sind eher so die Hidden Champions in der Branche vielleicht. Ja. Also das ist so, ich glaube, das muss insgesamt ein gutes Paket für uns sein und allen Spaß machen. Nur dann kommt es auch gut rüber.
Also da können wir...
Also tatsächlich haben wir ja auch, genau, Philipp, wir haben ja auch festgestellt in unserer Community, dass ein nicht unwesentlicher Teil unserer Gemeinde ja vor allen Dingen halt auch die Lows, die wir beide in unseren letzten Jahren hatten und die wir relativ offen halt ja auch hier transportiert haben, das schafft eben auch dieses Empathie der Community, die da zurückkommt, ja. Und das ist eben ja nicht ohne den Influencern auf die Füße zu treten. Es ist eben nicht die Instagram-Welt, ja, sondern es ist ein bisschen mehr normales Leben, ja. Und das ist keine Einbahnstraße, die nur den Berg hochgeht, ja. Philipp ist extrem klar und offen mit den vielen kleinen Problemen eines Profis hier umgegangen. Und das muss man dann eben auch aushalten oder nicht aushalten oder wollen oder nicht wollen. Das ist halt immer der Punkt an der Stelle.
Ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit, wo ja Social Media schon in der überwiegenden Mehrheit immer sehr shiny, sehr Hochglanz, sehr alles ist immer super geil, nie ist irgendwie was schlecht. Ja, vielleicht holt das den einen oder anderen noch ab, weiß ich nicht. Mag es auch geben, sicherlich. Ich glaube aber, ich versuche es zumindest, sagen wir es mal so, über die verschiedenen Formate, die ich ja auch logischerweise nutze, egal ob Social Media, egal ob hier der Podcast, den wir jetzt seit 2 Jahren machen, oder jetzt auch auf YouTube, ich versuche das so authentisch wie möglich zu machen, weil logischerweise ist auch bei einem, in dem Fall jetzt, wenn ich von mir spreche, bei einem Profisportler nicht immer alles super. Also natürlich gibt es da einen Haufen Sachen, die auch nicht super sind, und ich glaube, es ist auch teilweise wichtig, dass... natürlich, also man redet darüber nicht so gerne, das ist natürlich klar, lieber redet man über das, was alles geil läuft und die neuen Bestzeiten und irgendwelche Erfolge, aber ich glaube, es gehört halt auch zu dieser Reise dazu, das auch möglichst offen und transparent mit den Leuten, die es eben interessiert, zu teilen, um denen auch ganz klar vor Augen zu halten, wir sind auch nur Menschen. Ne? Manchmal, finde ich, hast du ja das Gefühl, und ich bin jetzt bei weitem nicht irgendwie ein Messi oder ein Ronaldo oder keine Ahnung, aber du hast ja das Gefühl, du Leute begegnen mit so einer Überhöhung schon, die gar nicht, also die vollkommen ungerechtfertigt eigentlich ist, weil letzten Endes, was mache ich? Ich laufe, okay, ja, das machen viele, ganz viele andere Menschen auch. Ich laufe vielleicht ein bisschen schneller als die meisten von denen. Es gibt aber auch noch sehr viele Leute, die noch schneller laufen als ich. Und that's it. Also ich meine, das ist es halt auch schon. Ansonsten bin ich in allererster Linie relativ normaler Mensch einfach, der halt diese Leidenschaft Laufen irgendwie versucht, noch ein paar Jahre auszuleben und das aber dann eben auch mit den Leuten zu teilen. Und deswegen, ja, wie du schon sagst, ich glaube, Follower sind natürlich für die eine oder andere Marke ist das sicherlich auch wichtig, weil es vielleicht kurzfristig größere Umsätze beschert, möglicherweise. Ich glaube aber, dass es oft authentischer ist, sich, wie du es eigentlich gesagt hast, passende Partner, es muss jetzt nicht nur Sportler oder klassische Influencer sein, können ja auch andere in anderen Formen stattfinden, wo das eben für beide Seiten eine möglichst authentische Umsetzung auch mit sich bringt. Weil ich glaube, das andere sind oft halt sehr kurzfristige, wenn überhaupt sehr kurzfristige Benefits, dafür zahlt man auch. Weil da werdet ihr aktueller besser Bescheid wissen wie wir wahrscheinlich, aber man kriegt da ja teilweise mit, was so High-Level-Influencer, die irgendwie so Millionen Abonnenten haben, da gerne auch sich bezahlen lassen für irgendwelche Kooperationen. Das ist ja schon auch nicht mehr, also das ist schon jenseits von Gut und Böse, muss man sagen. Und ganz offensichtlich sind jetzt auch wir als Podcast-Format nicht gemischtes Hack und nicht irgendwie, keine Ahnung, fest und flauschig oder sowas. Aber ich glaube, für die Leute, die uns regelmäßig zuhören, und da sind wir natürlich zumindest in der Sport-Podcast-Welt schon echt gut aufgestellt in Deutschland und bei der Ausdauersportszene sogar noch besser, da gibt es nicht mehr so viele andere Formate, die da auf Augenhöhe unterwegs sind. Ich glaube, dass die Leute, die uns regelmäßig zuhören, uns, glaube ich, auch als, sag mal, relativ integre Hosts hier wahrnehmen, hoffe ich mal. Und merken ja auch, dass man dann halt so Partnerschaften, wie wir es mit euch haben, ja dann auch versuchen, jetzt idealerweise mit Leben zu füllen, wenn das denn auch so gewünscht ist. Und also da können wir ja schon mal vorwegnehmen, also die Challenge mit euch auf Strava, was Kilometer anbelangt, die hat uns ein bisschen überrollt, ehrlich gesagt. Wir hatten keine Ahnung, ob die Leute Bock haben, da mitzumachen. Aber da haben wir wohl einmal mehr unsere Community sehr, sehr, sehr deutlich unterschätzt, weil wir hatten da lange mit Ria beraten, was ist eine coole Challenge, die Leute auch fordert, so, dass wir die ein bisschen begleiten in ihrer persönlichen Frühjahrsvorbereitung. Egal, ob jemand einen Halbmarathon in Berlin gelaufen ist oder vielleicht jetzt den Hamburg-Marathon, wie ich dann auch laufen möchte, dann tun wir das ein bisschen aufpeppen. Die Leute sind eh auf Strava, kreieren wir eine Challenge und verlosen natürlich dann unter den Leuten, die sich daran beteiligen, ein paar coole Preise von euch, ein Überraschungspaket. Und die Idee war, und ich finde die Idee immer noch geil, aber wir haben die Leute massivst unterschätzt. Die Idee war, weil für euch ja sehr viel in der Nähe von Jima angefangen hat, in Äthiopien. Das sind ziemlich grob 7000 Kilometer von Berlin, wo ihr euren Firmensitz habt. Und dann haben wir gesagt, okay, 11 Jahre Coffee Circle, 7000 Kilometer, sagen wir 77.000 Kilometer. Das klingt jetzt erstmal total crazy, ja. 77.000 Kilometer. Am Ende machen da vielleicht nur 30 Leute mit. Werden wir wohl dann nicht schaffen können. Aber schauen wir mal, ob das geht. Und der Zeitraum lief, lass mich kurz nochmal nachschauen. Ich habe es ja hier in der Strava-Challenge drin. Der Zeitraum lief.
Es waren 11,5 Wochen. Ne? Es war ja angelehnt daran. Also ne? 11,5 Wochen, 11 Mal die Distanz Jima und Berlin und zurück. Ja, also 7.000 Kilometer.
Ja, Ralf, wie viele Mitglieder haben wir jetzt gerade in der Gruppe aktuell, Stand jetzt?
Ich weiß gar nicht.
Ich habe es hier da.
Ich weiß nicht, aber
877 ja. Mitglieder haben da jetzt schon teilgenommen im Zeitraum dieser Challenge. Was uns schon einmal, also das hat uns schon mal direkt überrollt. Wir haben schon da, okay, vielleicht haben da auch nur 50 Leute irgendwie Bock drauf, dann wird es echt eine Herausforderung. Aber ja, wie viel Kilometer wurden da runtergerissen, Ralf?
9 Mal um die Erde. Ja, um das mal klar zu rechnen, weil ich weiß nicht, ob ihr jeder von euch jetzt gerade auf dem Schirm hat, wie einmal um die Erde ist. Ja, also 340.000 Kilometer sind da zusammengelaufen worden. Leute, das ist so verrückt. Ja, also ihr seid wirklich Läufer-Community.
Ja,
ganz, absoluter Wahnsinn. Ganz, also aus meiner Sicht komplett irrational. Ja, aber das nenne ich mal Leidenschaft.
Absolut. Also da haben wir wirklich, wir haben uns ja wirklich Gedanken gemacht im Vorfeld. Was ist vielleicht too much? Wir wollen die Leute nicht demotivieren, wir wollen die Leute motivieren. Wir wollen sie jetzt nicht überfordern und so. Da dachten wir, okay, 77.000, kann man das schaffen? Also wir wissen es nicht, aber ja, das war dann irgendwie schon nach 4-5 Wochen absehbar, dass das wohl sehr leicht wird, weil wir halt echt sehr viel positiv Laufverrückte bei uns natürlich haben, die sich auch auf verschiedenste Laufevents dieses Frühjahr natürlich gerade auch vorbereiten und dementsprechend auch viele lange Läufe machen und wie wir ja wissen, weil ihr das uns ja auch immer gerne als Feedback zurückspiegelt, natürlich auch viele uns bei ihrem persönlich längsten Lauf der Woche, der ja in der Regel dann am Wochenende stattfindet, uns sozusagen auf dem Ohr haben. Und wir waren geflasht. Also ich erinnere mich an eine Woche, wo ich Sonntagabend mal reingeschaut habe. Da war auch mal eine Woche mit drin und ich glaube, es waren mehrere Wochen auf jeden Fall über 30.000. Aber wir hatten auch mal eine Woche mit 35.000, 36.000 Kilometer, wo ich auch dachte, okay, das ist echt crazy. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir 11 von euch aussuchen, heute ist Dienstag, wir haben es vorher schon in dem Intro gesagt, wir nehmen heute an einem Dienstag auf, die Folge geht natürlich wie immer Freitag online, das heißt, wenn ihr diese Folge hört, Freitagmorgen oder an eurem Wochenende, sind die 11 Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost und wir haben lange überlegt, Ralf und ich, wie wir das jetzt bekannt geben, weil wir haben gesagt, wir machen es nicht im Podcast, wir wissen nicht, wie das datenschutzrechtlich ist, ob wir jetzt hier so 11 Namen droppen, die dann halt doch sehr viele Menschen hören, da haben wir gedacht, das machen wir lieber nicht. Die Leute, die daran teilgenommen haben, an der Strava-Challenge, sind in unserer Strava-Gruppe ja drin. Und wir werden am Freitag, wenn diese Folge online geht, diese 11 ausgelosten Namen als Beitrag dort reinschreiben. Ihr seid ja in der Gruppe drin, deswegen gehen wir davon aus, das ist auch für euch fein. Das sehen ja auch nur die Leute, die in dieser Gruppe drin sind. Und dann dürft ihr uns eine E-Mail schreiben an bestzeit.podcast@gmail.com. Kennt ihr ja, findet ihr auch in den Shownotes oder sonst überall, wo ihr ja auch unseren Podcast abonniert habt. Und dann werden wir euch mit unserer Ansprechpartnerin von Coffee Circle connecten und dann gibt es für diese 11 ein sehr, sehr cooles Überraschungspaket, auf das ihr euch auf jeden Fall schon freuen dürft und ich bin geflasht, Ralf ist geflasht, wir waren echt, uns ist fast schon schwindelig geworden, als wir jetzt irgendwie mal so einen Kassensturz in Anführungszeichen gemacht haben und versucht haben, mal diese Kilometer Woche für Woche jetzt nachzurechnen, da haben wir irgendwann gedacht, nimmt Dimensionen an hier.
Beim nächsten Mal müssen wir da irgendwie jeden Ursprung reinpacken. Ja, also Äthiopien zurück, Kenia zurück, Kongo zurück, Mexiko zu Kolumbien zurück. Dann kriegen wir es vielleicht hin.
Das wäre Next Level, dass wir jedes Anbaugebiet Berlin und zurück quasi nehmen und dann mal gucken, ob wir das hinbekommen. Also ja, wir können das natürlich gerne für die Herbstmarathon-Saison in anderer Form nochmal Gedanken machen, ob wir da eine coole Challenge kreieren können. Wir waren echt, also das kann man schon sagen, Wir wissen, dass wir da eine sehr, sehr coole und auch durchaus challenge-freundliche Hörerschaft haben. Aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass hier fast 1000 Leute über so einen langen Zeitraum hier bei der Strava-Challenge mit dabei sind. Und jede Woche da natürlich auch ihren Beitrag logischerweise leisten. Das war schon, flasht schon. Also ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Kriegen eigentlich die, die einfach nur mitgemacht haben, das ist natürlich jetzt ganz gemein, das hier zu fragen, kriegen die auch was?
Ja, Ruhm und Ehre.
Ruhm und Ehre. Sehr und die gut. Chance, beim nächsten Mal Ruhm wieder mit dabei zu sein.
Über 800 ist natürlich echt absoluter Wahnsinn. Gratuliere euch, das ist echt eine tolle Community. Wow.
Ja, also ich glaube, dass wir da...
Ich kann euch, ja, Ralf? Ich kann euch noch ein kleines Beispiel, wenn wir schon so bei Charity-Läufen sind, ja, wie Fehleinschätzungen laufen kann. Ja? Ein kleines Beispiel aus dem Schulalltag meiner Frau. Da gibt es ja jetzt vermehrt so Sponsorenläufe. Ja? Gab es zu meiner Zeit überhaupt gar nicht. Ja? Diesen Gedanken gab es 0,0. Ich glaube auch, dass zum Beispiel bei den großen Läufen... im Gegensatz ja zum Beispiel zu London, wo Charity einen immensen Raum einnimmt, das ist in den großen deutschen Läufen noch nicht so verankert leider. Da gibt es noch, finde ich, noch ein Riesenpotenzial. Jedenfalls die Sponsorenläufe an der Grundschule jetzt. Ja? So, dann fragt man ja Oma und Opa und Mama und Papa und vielleicht die älteren Geschwister, ja, gibst du mir was dazu und ja, wie viele Runden kann ich denn wohl laufen? Ja, und das war so eine Runde durch die Schule, so Parkplatz roundabout 350 Meter, ja. Und dann hat man ja als Eltern, wenn man jetzt nicht so im Sport oder im Laufen zu Hause ist, auch gar keine Idee, wie viel denn mein Sohn oder meine Tochter wohl laufen kann. Ja? Und dann haben da krasse Fehleinschätzungen stattgefunden, ja, weil dann sagt man vielleicht 50 Cent pro Runde, ja, oder man sagt, ja, der Martin klatscht schon in die Hände, er ahnt es schon, denn man sagt halt, ja, ein Euro oder 5 Euro. Ja, jedenfalls, es waren halt wirklich Eltern dabei, die die mussten in An- und Abführung dann nachher 330 Euro zahlen, weil die Kinder halt entgegen der landläufigen Meinung, ach, die bewegen sich gar nicht mehr und die haben keinen Bock mehr da drauf und so. In so einer Community ist das eine ganz andere Kiste. Klar, die haben halt auch länger Zeit, die machen dann Pause und so weiter und so weiter. Ja. Die sind wahnsinnig unterwegs, ja, die sind da in der Schule total abgegangen, ja, ein bisschen angefeuert, ein bisschen motiviert, sind die Runde gelaufen. Ich kann mich erinnern, als meine kleine Tochter das erste Mal auf dem Gymnasium den Sponsorenlauf gemacht hat, ja, da habe ich auch gedacht, ja, die läuft vielleicht so 10, ja, oder irgend sowas in dem Bereich. Ja, die ist dann nachher über 20 Kilometer gelaufen. Ja, da waren nicht wenige Leute in der Schule, die in Richtung Marathon gelaufen sind, einfach von der Distanz her. Ja, die hatten dann mehr oder weniger den ganzen Schultag Zeit. Aber Leute, stellt euch das mal vor. Ja, Kids laufen komplett freiwillig natürlich. Ja, mit Motivation, einfach mit dem gemeinsamen Gedanken laufen die. Ja, das müssen wir viel mehr nutzen. Ja, also auf der einen Seite, dass die sich bewegen wollen, wenn sie ein bisschen angeleitet und motiviert werden. Und das andere ist dann eher der altruistische Ansatz, ja, dass man sagt, hey, lasst uns doch noch mehr Charity-Sachen finden. Ja, es gibt so viele Punkte auf der Welt, wo das Geld gebraucht wird und viel besser angelegt ist als in unseren Portemonnaies, ja. Das sind echt noch Potenziale, die wir alle noch nutzen können.
Bringt mich auf eine Idee, vielleicht sollten wir da in die Richtung auch mal was machen.
Klingt.
Also irgendwie Läufe sponsoren und das mit dem Charity-Gedanken. Ich meine, die können sie direkt knüpfen. Lass mal schauen. Ich finde es eine großartige Idee und ich kenne das natürlich auch aus meiner Marathonzeit, diese Kopplung und auch, dass man ganze Tickets kaufen kann, die zum Glück dann irgendwie das doppelte, dreifache, vierfache kosten. Super.
Ja.
Ja, also ich meine, das ist genau richtig, weil ich bin oft auch erstaunt, wie günstig man dann doch irgendwie an diesen Läufen teilnehmen kann. Ja, 70 Euro sind 70 Euro und 100 Euro sind 100 Euro, aber dass die Leute da aus der ganzen Welt anreisen, um irgendwie den Marathon zu laufen und dafür 2000 Euro ausgeben.
Klar, absolut.
Da muss man irgendwie schon, was ja ökologisch immer sehr fragwürdig ist aus meiner Sicht. Aber deswegen finde ich, das ist echt ein cooles Konzept.
Absolut.
Ja, und wie gesagt, man muss ja nur Best Practice, ich bin ein großer Freund davon, Best Practice sich immer anzuschauen und zu sagen, ja, was kann ich davon übernehmen? Ja, was ist dann für mich passend? Ja, und das ist vollkommen egal, ob es jetzt in meinem privaten Leben oder im beruflichen Leben oder was auch immer ist. Und London macht das wirklich großartig, was die da für Summen generieren. Das ist halt auch ein extrem großer Lauf, ja klar. Ja, aber das ist eben ja genau auch das Geheimnis.
Bei dir reißen sie gerade die Bude ab, Ralf.
Die Kinder haben auch sehr viel Spaß hier.
Ist ja, das Eisbad. Jetzt werden
sie gerade Wettrennen durch das Foyer gemacht.
Die Kinder haben den Kack ins Eisbad.
Ich werde sie nicht stoppen. Ja, alles gut. Ja. Ja, sag mal, Martin, aber ihr seid ja schon, sagen wir mal, auf einem sehr guten Weg. Es gibt bald einen Community-Run bei euch, ne? Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, bei Nils Frommold gesehen.
Ich habe es bei Nils Görke gesehen, der es geteilt hat.
Ja, ist Nils schon wieder da oder kommt er wieder? Weil der war ja in Südafrika zum Ironman, ne?
Der war in Südafrika, ja, das habe ich auch bei Instagram gesehen. Der war auch irgendwann auf Mallorca, glaube ich, dazwischen, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, da war das letzte Trainingslager, genau.
Ja, okay, alles klar. Ja, wenn er dazu aufruft, ist er hoffentlich wieder da. Aber ja, das ist toll, weil das macht Spaß und das auch gerade mit Nils, der ist ja auch wirklich kaffeesaltig, ist echt cool. Der hat auch irgendwie, wir haben ja sehr viele Inhalte bei uns auch auf der Webseite, der hat auch irgendwie einen Blog-Eintrag geschrieben zu Kaffee und Sport und hat da so ein bisschen erklärt, wieso das für ihn persönlich jetzt so wichtig ist und wie du das vorhin auch gesagt hast, ja, wie er das halt auch dosiert. Also, dass er halt irgendwie sagt, ja, okay, vor dem Training gibt es irgendwie zwei Tassen Espresso, damit man halt auf diese Idealmenge, ich glaube, von 3 Milligramm Koffein kommt und dann kann man das irgendwie nach einer Zeit, das wird ja wieder abgebaut, auch wieder nachfüllen. Also der hat da schon irgendwie ein bisschen was, hat auch zum Beispiel nochmal gesagt, dass er, das wusste ich auch nicht, Koffein bis 2004 auch auf der Doping Liste stand und jetzt irgendwie die Möglichkeit halt besteht, auch ganz klar Koffein mit Kaffee dann, also Kaffee ist ja die etwas stylischere Art, Koffein zu sich zu nehmen als mit Gel. Dass man da eben jetzt mit arbeiten kann und das macht er auch und verbindet es auch ganz cool. Und das freut uns schon, dass er auch Bock hat, auch die Community Runs dann so zu organisieren und das zu machen. Also das ist auch was, da sind wir jetzt nicht da und sagen, jetzt machen wir doch bitte das oder nein, das kommt halt auch wirklich von den Sportlern selbst und von den Athleten und ich glaube, das merkt man, bei ihm merkt man das halt total und das merken wir jetzt auch, wenn wir miteinander sprechen, das macht einfach Spaß.
Ja, absolut. Wann ist der Community Run? Weißt du das zufällig gerade auch auswendig oder hast du es im Kopf, Ralf? Weil dann könnten wir ja den Berlinern,
Ich habe es nicht im Kopf, aber genau, ich schaue nach und wir verlinken
das. Wir schreiben es dann in die Shownotes mit rein. Dann kommen wir, im besten Falle ist das ja vielleicht erst am Wochenende oder nächste Woche, dann kriegen es die Leute auf jeden Fall in der Folge noch mit. Das heißt, wer dann zu der Zeit gerade in Berlin ist, schaut gerne mal im Café dort vorbei, lauft gerne eine Runde mit. Können wir auf jeden Fall euch ans Herz legen. Wie sieht dein weiterer Tag heute noch aus, Martin? Hast du heute noch, warte mal, heute ist Dienstag, heute stehen noch Intervalle an.
Ja, genau. Ich habe dieses Thema Reisen genannt. Ich bin gerade bei meiner Schwester, bei meinen Eltern.
Okay.
Und deswegen, also ich habe die Schuhe dabei.
Laufen.
Absolut. Hallo, richtig, völlig richtig. Keinerlei Ausrede zählt hier. Aber ich kann es zumindest nicht mit meinem Kollegen zusammen in Berlin machen. Sonst wetzen wir immer vom Bundestag und vom Kanzleramt und vom Reichstag. Da sind wir da immer bei Nacht und Nebel auch. Aber heute darf ich sie am Bodensee machen, weil ich bin in Ravensburg aufgewachsen, da bin ich jetzt gerade.
Da kommen wir aus nicht das ganz der gleichen Gegend, aber zumindest als Sindelfinger grob in der ähnlichen Ecke zumindest mal groß geworden. Ja.
Auf jeden Fall südlich vom Weißen auf Äquator.
Eine schreckliche Gegend zum Laufen am Bodensee. Das ist ja ganz, ganz, ganz hartes Los. Ja.
Furchtbar, da sieht man immer die Berge und so.
Berge, See und dann ist ja oft auch noch gutes Wetter. Katastrophe.
Es ist wirklich. Aber heute ist herrliches Wetter, um es zu sagen. Und ich freue mich darauf. Ich habe es wirklich vor, nachher noch laufen zu gehen.
Sehr cool. Ja, das ist doch sehr löblich und freut uns natürlich zu hören. Ja, Martin, hey, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das ist echt, also können wir nicht genügend betonen. Ich nehme mal an, dein täglicher Schedule ist mehr als voll. Insofern freuen wir uns wahnsinnig, dass du dir für uns eine Stunde hier rausgeschnitten hast, sozusagen. Und ich hoffe, das freut auch die Leute, die natürlich hier zuhören. Unabhängig davon, dass ihr von Martin coole Preise bekommt. Klasse. Wir werden natürlich, wie gesagt, das Freitag alles dann Strava technisch für euch nochmal online stellen und alles weitere machen wir dann persönlich per Mail, beziehungsweise bekommt ihr dann von Coffee Circle zugeschickt. Wir sagen vielen herzlichen Dank, dass ihr auch den Quatsch mitmacht, den wir euch vorgeschlagen haben über diesen Zeitraum und wir diese coole Kampagne für euch auf Strava so ein bisschen kreieren konnten und durften, auch wenn wir da hoffnungslos unsere eigene Community unterschätzt haben. Aber das ist ja cool und freut uns, dass wir so viele Menschen damit dafür gewinnen konnten, auf jeden Fall auch.
Super cool. Übrigens, ich komme gerade hier die Info rein. Der Run hier, das ist mit Kooperation damit auch hier Pushing Limits, kennt ihr wahrscheinlich auch. Der ist morgen, deswegen streue ich es nochmal ein.
Ja, cool,
morgen 17.30 Uhr.
Dann werden wir es wahrscheinlich leider zu spät wissen für unsere Community, weil die Folge erst am Freitag online gehen wird. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich mal gucken, ob wir das... Können wir das noch irgendwie aufmerken? Naja, das sind wir zu spät dran, aber ich sehe schon, Martin ist auf jeden Fall
am Update. Wir machen einen Hinweis auf unser Recording heute und verbinden das damit, das kriegen wir schon hin. Ne? Aber sonst, ihr hättet eine geile Gelegenheit gehabt, vor 2 Tagen den Community-Run mitzumachen.
Man vergisst man selber,
wir
das
finden eine andere Gelegenheit. Ja, wir finden eine andere Gelegenheit, Martin, weil ich habe das Gefühl, wir sind ja auch so Chancen- und Ideensucher und da fällt uns noch was gemeinsam ein, da bin ich ganz sicher. Außerdem haben wir ja die nächste Aktion schon auf dem Schirm und vorbereitet und ja schon initiiert in Richtung Wings for Life World Run. Da haben wir eine eigene, einen eigenen, wie heißt es offiziell?
Team heißt das, glaube ich.
Eigenen
Club. Ein eigenes Team gegründet,
ein eigenes
auch
quasi, Team.
Dass wir ja. hoffentlich da auch viele.
Und da bin ich natürlich auch gespannt,
was unsere motivieren Community können.
Daraus macht.
Ja, absolut. Da werden wir.
Ich habe jetzt übrigens rausgefunden, es sind doch 8 Stunden nach Utah, weil ich ja dann in Utah bin.
Okay, das.
Also ich muss ein bisschen eher aufstehen, ja, um mitzumachen, aber mache ich natürlich. Und wisst ihr, was total cool ist? Es hat sich schon ein Community-Mitglied gemeldet, der an dem Ironman teilnimmt.
Ach.
Ja, und der Wings for Life ist dann halt am nächsten Tag und der geht am nächsten Morgen mit mir gemeinsam laufen. Ich finde das super cool.
Nach dem Ironman?
Yes, man.
Der ist hart im Nehmen auf jeden Fall. Respekt
absolut,
von meiner
absolut,
Seite.
Ja.
Ja, klasse.
Hast du ihm gesagt, dass du einen Marathon laufen willst?
Ja, da, also das kann ich zwar sagen vorher, aber erstens mache ich so einen Quatsch und zweitens bin ich zu langsam dafür. Weil es kommt ja das Catcher-Car irgendwann und so schnell kann ich nicht laufen. So schnell kann ich nicht so lange laufen, so ist richtig.
Ja. Ja, wunderbar. Klasse, ihr Lieben. Dann euch wie immer viel Spaß, wo auch immer ihr uns hört. Genießt eure hoffentlich auch dann ja letzte, womöglich längere Einheit, falls ihr in Hamburg auch am Start seid. Schaut gerne auf der Messe vorbei. Ich werde Freitagnachmittag irgendwo dort rumturnen und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche und freuen uns schon drauf. Bis dahin, macht's gut.
Ich gehe jetzt Kaffee trinken. Vielen Dank, Martin.
Ich danke euch, ein Kaffee geht immer.